ARD. Es gibt Schätzungen, die aktuell von einer hohen sechsstelligen Zahl an Long-Covid-Erkrankten in Deutschland ausgehen. Und trotzdem klagen die Betroffenen immer noch über Unwissenheit und Ignoranz. In der Gesellschaft, in der Politik, aber auch bei behandelnden Ärzten und Ärztinnen. Und das im sechsten Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie. Rechnet man auch die Menschen hinzu, die nach anderen Infektionen an dem schweren Erschöpfungssyndrom MECFS erkrankt sind, sprechen wir von einer Zahl in der Größenordnung der Einwohner von München. Wir melden uns dazu heute mal wieder mit einer etwas anderen Folge, einer Live-Podcast-Aufzeichnung aus Braunschweig. Herzlich willkommen im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, dass ihr da seid. Mein Name ist Corinna Hennig und ich begrüße Sie zu unserer Veranstaltung Wissenschaft aus Braunschweig, der Synapsen-Podcast live. Das ist eine gemeinsame Reihe mit dem Haus der Wissenschaft, wo wir heute zu Gast sein dürfen, der Braunschweiger Zeitung und NDR Info. Bei uns im Podcast beleuchten wir gesundheitliche Fragen wissenschaftlich, versuchen da auch immer ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, als man das von woanders vielleicht kennt. Und heute haben wir ein Thema, das nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite der Bevölkerung, glaube ich, sehr relevant ist. 5 Jahre und 5 Monate ist es her, dass der Begriff Long-Covid zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftauchte, als Hashtag in den sozialen Medien. Das war eine italienische Wissenschaftlerin, die ihn benutzte für ihre gesundheitlichen Folgen ihrer akuten Infektion mit SARS-CoV-2 damals schon. Eine kurze Begriffsklärung vielleicht noch vorab, bevor ich meine Gäste vorstelle. Es gibt ja streng genommen verschiedene medizinische Bezeichnungen für die Krankheit, über die wir heute sprechen. Post-Covid, Post-Covid-Syndrom, Long-Covid. Das bezieht sich immer auf unterschiedliche Zeitpunkte des Erkrankungsbeginns nach der Infektion und die Dauer der Erkrankung. Wir einigen uns heute, würde ich vorschlagen, auf den Begriff Long-Covid hier einfach. Der hat sich umgangssprachlich durchgesetzt und wir meinen damit natürlich ganz allgemein gesagt langanhaltende, schwere, teilweise chronisch gewordene gesundheitliche Folgen einer akuten Infektion mit dem Coronavirus. Diese Folgen sind ganz unterschiedlich. Es gibt Lungenschäden, Herzprobleme, massive kognitive Probleme, unerklärliche Schmerzen und extreme Erschöpfungszustände, zumindest bei dem schweren Long-Covid. Was man mittlerweile weiß, was sich dahinter verbirgt, was helfen könnte und wo wir als Gesellschaft stehen, darüber möchten wir heute hier sprechen. Und dazu begrüße ich zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen zu Ihrer Rechten, Dr. Susanne Fröhlich. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin mit hausärztlicher Praxis in Isernhagen bei Hannover mit einem Long-Covid-Schwerpunkt. Und zwar nicht erst seit gestern, darf ich an der Stelle verraten. Sie kannte zumindest das Krankheitsbild gewissermaßen schon bevor es Long-Covid überhaupt gab. Hallo Frau Fröhlich, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, Professor Dieter Jahn. Er ist Infektionsbiologe an der TU Braunschweig, auch Mitglied im Expertenrat Long-Covid des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums. Und auch da ein kleiner Spoiler, er bringt auch zum Thema Long-Covid eine eigene Geschichte mit. Freut mich, dass Sie da sind, Herr Jahn.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Begriffsklärung Teil 2. Es ist ein komplexes Gebiet, weil das Krankheitsbild Long-Covid wirklich divers und multipel ist. Ich habe eben schon angedeutet, es gibt ganz verschiedene Symptome, verschiedene Ursachen wahrscheinlich auch. Aber vieles daran ist im Prinzip gar nicht völlig neu, zumindest wenn wir von dem schweren Verlauf sprechen. Denn anders als die breite Öffentlichkeit weiß die medizinische Forschung eigentlich schon länger, dass akute Infektionen schwere Erkrankungen nach sich ziehen können. Das kennt man beim Pfeifferschen Drüsenfieber, vielleicht auch sogar aus Erzählungen von Bekannten oder aus eigener Erfahrung. Das ist das Epstein-Barr-Virus, aber auch nach Influenza kann das sein. Die Rede ist von MECFS, den schweren Fatigue- und Erschöpfungszuständen. Davon haben vielleicht manche auch schon gehört, hat aber nicht ganz so viel Aufmerksamkeit wie Long-Covid, vor allem vor der Pandemie nicht gehabt. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt aktuelle Schätzungen, die ein Risikobewerter für die MECFS Research Foundation gemacht hat. Das Ergebnis ist, schon vor der Pandemie waren 400.000 Menschen geschätzt an MECFS erkrankt. Danach noch mal die Hälfte mehr. Dann kam nämlich Long-Covid dazu. Danach bezieht sich auf Zahlen Ende 2024 plus, so diese Zahlen in aller Vorsicht kommuniziert, 870.000 Menschen mit Long-Covid ohne MECFS. Herr Jahn, ist schweres Long-Covid mit so Erschöpfungszuständen und MECFS eigentlich mehr oder weniger das Gleiche oder muss man da nach wie vor unterscheiden?
Naja, ich denke, die Vorgeschichte ist verwandt. Wir haben es mit viralen Infektionen zu tun. Was die viralen Infektionen auslösen im Körper, können wir uns ja her nochmal drüber unterhalten, ist vergleichbar, glaube ich. Das kann aber auch, sage ich mal, ganz schweren bakteriellen Infektionen folgen. Aber im Großen und Ganzen sind die Mechanismen, die da ausgelöst werden, die dann zu diesen Symptomen führen und diesen Erkrankungen führen, sicherlich verwandt. Großes Problem ist, dass, wie Sie schon gesagt haben, dieses Erschöpfungssyndrom vorher nicht auf der Agenda so groß stand und es gab auch da, ich sag mal, sehr wenig Forschung, weil einfach wenig Leute, in Anführungsstrichen wenig Leute daran erkrankt waren. Für die Betroffenen war das super hart. Aber in der Wissenschaft ist es einfach so, für aktuelle Probleme, die offensichtlich sind, die durch die Presse gehen, gibt es politischen Willen. Und wo politischer Wille ist, sind auch Forschungsgelder. Und wo Forschungsgelder ist Forschung. Und wo Forschung ist, gibt es auch Ergebnisse.
Eine zweite Problematik, die eine ist die der Aufmerksamkeit, die andere ist eben die, dass es so divers ist. Darüber werden wir heute, glaube ich, länger und öfter immer noch mal sprechen. Ich habe eben schon gesagt, ein multiples Krankheitsbild. Frau Fröhlich, wie viele verschiedene Symptomatiken kennt man überhaupt, so als Hausnummer?
Oh, das ist eine riesige Menge. Also die Patienten schreiben ja oft auch ihre Geschichten auf. Und ich glaube, es gibt auch mal eine Aufzeichnung, dass es ungefähr 200 verschiedene Symptome sind, über die die Patienten dann berichten. Mhm. Und das macht es dann auch für die Patienten so schwierig, weil der behandelnde Arzt, der nicht mit dem Krankheitsbild vertraut ist, dann schon nach dem 10. Symptom nicht mehr richtig zuhört und gar nicht so richtig weiß, was er jetzt als nächstes machen soll. Mhm. Und das ist für die Patienten mit der Ernsthaftigkeit, mit der sie dann wahrgenommen wirklich werden, wirklich schwierig.
Es gibt ja aber so eine Leitsymptomatik, ich glaube Kardinalsymptom, haben Sie in unserem Vorgespräch gesagt, die bei sehr vielen, vor allem mit dieser MECFS-ähnlichen Zustand auftreten.
Genau, das Wichtigste ist die Belastungsintoleranz. Also das heißt, wenn Patienten sich anstrengen, das können auch eigentlich Tätigkeiten sein, die gar nicht wirklich als Anstrengung im normalen Sinne wahrgenommen werden, so wie Alltagshandlungen, Zähneputzen oder Körperpflege. Oder wenn sie sich auf was konzentrieren, kognitiv beschäftigt sind, dass sie danach meistens sogar mit einer gewissen Verzögerung dann starke Erschöpfungszustände haben, aus denen sie sehr schwer wieder rauskommen. Das ist eigentlich so das, was alle Betroffenen dann so eint.
Sie haben jetzt das Fachwort vermieden, ich ergänze es nochmal. Postexertionelle Malaise.
Genau, PEM.
Ja. PEM. Noch so eine Abkürzung, die öfter mal kursiert, ist POTS, das posturale Tachykardie-Syndrom.
Das berichten auch sehr viele Patienten. Das heißt, dass sie im Prinzip über Herzrasen klagen, gerade beim Lagewechsel, also im Liegen oder in Ruhe haben sie normale Herzfrequenzen, aber gerade beim Aufstehen, das kann man dann auch messen mit bestimmten Tests, dem Nasalin-Test oder dem Schellong-Test, steigt die Herzfrequenz eigentlich inadäquat an für die Belastung. Und man kann sich das auch ganz eindrucksvoll angucken, wenn die Ruhefrequenz 60 ist und dann sind sie beim Stehen bei 120 und müssen dann theoretisch noch eine Treppe gehen oder sowas, dass die Patienten dann sehr schnell erschöpft sind oder überhaupt nicht leistungsfähig. Also das kann man dann nachvollziehen.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, Long-Covid-Schwerpunkt. Ich möchte natürlich ein bisschen noch nachschieben, warum Sie so viel Expertise haben. Sie haben Ihre erste Patientin in diesem Themenfeld vor der Pandemie schon gehabt. Wann war das?
Also ich war ganz normaler Hausarzt so gesehen und dann hatte ich eine Patientin in 2017, die diese Symptome hatte und ich war damit noch nicht wirklich vertraut, muss man sagen, so wie Herr Jahn auch sagte, weil das eigentlich nicht sehr häufig war. Und als Hausarzt schickt man die Patienten dann ja immer erstmal zu Fachärzten weiter und dann hatten wir praktisch alle abgegrast und keiner konnte uns Antwort geben und dann sind wir beide auf die Idee gekommen, vielleicht ist es wirklich dieses Fatigue-Syndrom, weil das waren auch diese ganzen Symptome, die wir gerade auch schon besprochen haben. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin am Ende auf die Charité gekommen und auf Professor Scheibenbogen. Und die hat mich auch wirklich sehr warmherzig empfangen und mir auch geholfen, mich in das Thema einzufinden. Und ich durfte sie dann auch besuchen und in der Sprechstunde teilnehmen, damit ich dann ein bisschen mehr erfahre, weil es gibt ja sonst keine wirkliche Versorgung. Also jetzt gibt es ein bisschen was, aber 2017 war ja noch gar nichts möglich.
Das war bei der Patientin auch ein postvirales Syndrom?
Das war eher bakteriell, muss man sagen. Das passt jetzt nicht ganz, aber die hatte schwere Infektionen im Zahnbereich und x auch operative Verfahren und auch Antibioseverfahren und dann hat sich das über die Zeit so schleichend ergeben.
Auch wenn Sie sagen, es passt nicht ganz, vielleicht trotzdem ganz gut, das im Kopf zu haben, weil wir wollen ja nicht nur bei Corona stehen bleiben, sondern eigentlich auch gucken, es gibt auch andere Fälle. mehrere Fachärzte abgeklappert. Nehmen Sie uns mal mit, warum ist die Diagnostik so schwer?
Weil es bisher eben keinen eindeutigen Biomarker gibt, also nicht den einen Laborwert, den wir abnehmen, um dann festzustellen, das ist jetzt die Erkrankung, oder wir machen eine Röntgenaufnahme oder wie das in anderen Krankheitsfällen so ist, um das dann festzustellen, sondern am Ende ist es immer eine Ausschlussdiagnose. Also das heißt, der Patient hat die Symptome. Und natürlich gibt es auch andere Erkrankungen, die Fatigue-Zustände machen, gerade rheumatologische Erkrankungen, auch Tumorerkrankungen, endokrinologisch, also Hormonstörungen können das machen, und auch neurologische Erkrankungen. Und das muss vorher ausgeschlossen werden, denn man will ja auch dem Patient nicht den Weg in eine echte Therapie verbauen, wo er dann wirklich auch etablierte Therapieverfahren wahrnehmen kann. Und wenn die Fachrichtungen alle nichts finden und dann, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, gibt es ja so ein paar Ideen, was man noch machen kann, um es ein bisschen zu filtern, ob es dieses Long-Covid-Symptom ist, dann kann man erst sagen, jetzt haben wir alle Fachärzte abgefragt, aus deren Sicht ist es nichts, also müssen wir uns um das Long-Covid-Thema kümmern.
Machen wir doch direkt an der Stelle weiter, Herr Jahn. Biomarker, das ist eigentlich was, was man aus der Krebsmedizin mittlerweile kennt. Es gibt Entzündungsproteine im Blut, wo man immer gut gucken kann, hat jemand eine Lungenentzündung zum Beispiel. Gibt es wirklich noch gar keine Ansätze für Biomarker bei Long-Covid?
Doch, also die Forschung ist jetzt gerade im letzten Jahr und wir müssen einfach mal zurückrechnen, warum im letzten Jahr. Wir haben 2020, dann, wie läuft normale Forschung ab? Man schreibt einen Forschungsantrag, will das untersuchen. Der braucht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, bis er begutachtet ist. Dann fängt man an, dann forscht man 2-3 Jahre, dann schreibt man eine Publikation. Die braucht noch mal ein halbes Jahr, bis sie publiziert wird. Und somit kommen jetzt die Untersuchungen raus, die einerseits auf die Ursachen von Long-Covid abzielen, aber auch auf Biomarker, was ja zusammenhängt. Und die Hauptbotschaft, die sich jetzt sozusagen im letzten halben Jahr ganz massiv manifestiert ist, es gibt nicht den einen Biomarker, denn offensichtlich ist Long-Covid nicht eine, sondern 5 verschiedene Krankheiten. Und wir entsprechend gibt es jetzt Gruppen, die schon definieren, also wenn man zum Beispiel dass die Autoimmunkomponente hat, dass man sagt, das ist eine Autoimmunkrankheit, können wir uns gleich ja nochmal drüber unterhalten, dann sind die und die und die Proteine und die Metaboliten klassische Biomarker dafür. Mhm. Und ich denke, das ist die Richtung, die wir auch in der Zukunft gehen müssen. Wir müssen deutlich eine viel bessere Differentialdiagnostik haben und den Ärzten an die Hand geben, also ihr testet das und wenn ihr die und die Sachen findet, dann ist es die Variante von Long-Covid und entsprechend für andere eine andere Variante. Mhm. Und das ist dann natürlich als Konsequenz, hat das dann, dass man auch unterschiedliche Therapien entwickeln muss. Das heißt also, wir haben vielleicht 4-5 Krankheiten, also müssen wir 4-5 verschiedene Krankheiten angehen und da Therapieformen angehen oder am Anfang vielleicht auch einfach eine gewisse, dass man die Symptome in den Griff kriegt. Das hilft ja auch schon vielen Leuten, wenn sie einfach mal aufstehen können oder nicht, ich sag mal, nach den kleinsten Kleinigkeiten müde ins Bett fallen, ja. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Info für die Long-Covid und auch für die Ärzte. Es sind offensichtlich verschiedene Krankheiten, die brauchen unterschiedliche Biomarker und die brauchen auch unterschiedliche Diagnostik.
Die wichtigste Info, die sich dahinter verbirgt, ist tatsächlich auch Geduld ist eine Tugend, die man wahrscheinlich auch auf lange Sicht mitbringen muss. Zum einen natürlich für die Forschung, so ist es immer in der medizinischen Forschung, aber so eine Diagnostik kann man nicht wesentlich beschleunigen, weil erstmal muss man rausfinden, was ist es überhaupt Long-Covid oder ME/CFS? Kann sich was anderes, eine MS dahinter verbergen, eine Multiple Sklerose zum Beispiel? Und dann muss man sagen, und jetzt gucken wir, welchen Krankheitsmechanismus es da gibt. Eine Frage liegt mir noch so ein bisschen am Herzen. Ich lese öfter mal in regionalen Zeitungen dann von Forschungsdurchbrüchen, die ich als Wissenschaftsjournalistin ganz interessant finde. Jetzt gerade zuletzt habe ich mal 2 Beispiele gesammelt von der Stellenbosch-Universität in Südafrika zu Mikroblutgerinnseln, also wo es genau darum geht, was ist das für ein Krankheitsmechanismus, was macht die Betroffenen so krank? Oder ein norddeutsches Forschungsteam hat die Bedeutung von Botenstoffen für die dauerhafte Entzündung der Schleimhäute entschlüsselt. Das wird dann da, ich sag's mal jetzt ein bisschen frech, abgefeiert als großen Durchbruch. Und dann denkt man so, ja, aber was haben jetzt die Patienten davon? Wie lesen Sie solche Meldungen, Herr Jahn?
Ich freue mich erstmal für die Kollegen, wenn sie solche guten Ergebnisse erzielt haben. Aber ich glaube, das ist einfach ein Puzzlestück im ganz großen Puzzle. Und wenn man, ich sage mal, 5 Puzzlestücke kennt, erkennt man noch nicht das Bild. Also das ist aber typisch Wissenschaft, dass man Einzelbefunde zusammensetzt und dann erscheint das große Bild. Und es gibt halt auch einfach unterschiedliche Ansätze. Es gibt Leute, die kommen, ich sag mal, mehr von der Seite des Patienten und vergleichen Patientenkohorten und lernen daraus, was, sag ich mal, Leute mit ähnlichen Symptomen gemeinsam haben. Das ist die eine Sache. Dann gibt es die Leute, die kommen, ich sag mal, vom Wirkmechanismus. Die gucken sich dann an, okay, wenn das und das betroffen ist, was hat das für eine Konsequenz in unseren Zellen? Was läuft da schief? Das sind, sag ich mal, mehr die Molekular- und Zellbiologen, die dann, sag ich mal, die echte Ursache. Aber wir brauchen beides. Einmal das große Bild und Leute, die Puzzlestücke. Klar, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man in Anführungsstrichen den großen Durchbruch gefeiert hat, ist das natürlich auch wieder ein Anreiz, neue Forschungsgelder einzuwerben. Und die Uni möchte sich ja auch rühmen für die Dinge, die man tut. Finde ich völlig legitim, finde ich auch gut.
Okay, bevor wir jetzt gleich in die Komplexität der Materie einsteigen, über die Krankheitsmechanismen und mögliche Therapieoptionen, würde ich gerne noch mal einen halben Schritt zurücktreten und Sie fragen, Frau Fröhlich, ich habe es am Anfang gesagt, Betroffene, und das kennen Sie aus Gesprächen mit Ihren PatientInnen wahrscheinlich auch, klagen über Ignoranz, dass sie nach wie vor zum Hausarzt gehen und der sagt, ja, Sie müssen sich einfach nur mal ein bisschen entspannen oder vielleicht haben Sie eine kleine Depression, einen wegschicken. In Jahr 6 nach der Pandemie finde ich das schon erschütternd zu hören, weil Long-Covid irgendwie doch überall eigentlich präsent ist. Also jeden, den man auf der Straße sagen würde, ich habe übrigens Long-Covid, der weiß ja zumindest ungefähr, was gemeint ist. Wie kann das sein? Woran hapert es da, dass so viele ärztliche Kollegen anscheinend nicht willens oder eben auch einfach nicht aufgeklärt genug sind?
Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein, die ich mir auch manchmal stelle. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, sehr häufig ist das, was mir Patienten berichten, ist, dass sie sagen, mein Arzt hat mir gesagt, er hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das kommt oft, muss man sagen. Man will man auch gar nicht das so verdenken, wenn man den Tagesablauf eines Hausarztes so sieht, mit der hohen Patientenzahl und der allgemeinen Versorgung.
Und mit vielen anderen Krankheiten.
Dann, ja, wenn es dann eben auch noch nicht so ganz klare Handhabungen gibt, wo man sagt, das machen wir immer erstens, zweitens und drittens so. Und dann gibt es aber auch eben Hausärzte, die sagen, wenn Sie so eine Idee haben, in welche Richtung das geht, trage ich das alles mit.
Aber über Fortbildungen, zu denen ja Ärzte auch verpflichtet sind, könnte man schon was tun, oder?
Auf alle Fälle. Und das muss man sagen, gibt es auch gute Angebote. Also auch von vielen Kollegen. Also gibt es wirklich inzwischen auch umfangreich online. Also die Charité ist ja so das Flaggschiff, sagen wir mal, die auch das dazu bereitstellt. Und ich glaube schon, es tut sich was. Es dauert halt nur ein bisschen.
Auch da Geduld also. Trotzdem ist die Versorgung neben der Forschung ein ganz entscheidender Knackpunkt für die Betroffenen. Ich habe hier wollte noch mal ein paar Zahlen nachreichen, die ich eingangs zitiert habe von der MECFS Research Foundation. Die sind gemeinsam gemacht worden mit einem Risikobewerter, Risk Layer, der Naturkatastrophen normalerweise berechnet, die Folgen der Kosten von Naturkatastrophen. Die sprechen von gut 1,5 Millionen Menschen, die an Long-Covid oder MECFS leiden, von denen 2/3 arbeitsunfähig sein sollen und 1/4 bettlägerig. Da würde man denken, da muss es ja viel Versorgung geben. Herr Jahn, wenn Sie auf die vergangenen Jahre gucken, jetzt mal vielleicht nicht die letzten 5, weil nicht gleich zu der Beginn der Pandemie konnte viel passieren, aber was hat sich da getan in der Versorgung?
Ja, also die Landesregierung hier in Niedersachsen hat relativ früh Initiative, hat einen Expertenrat eingesetzt und dort kamen zusammen, sag ich mal, Ärzte, Wissenschaftler, Krankenkassen und so weiter. Also alle, die das Gesundheitssystem vertreten, und wir haben ganz früh darüber schon diskutiert, wie können wir die Versorgungslage und die Diagnostik und auch das einfach, dass die Leute, die Hausärzte das zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt, verbessern. Es gab dann die Long-Covid-Ambulanz in der Medizinischen Hochschule in Hannover. Mhm. Aber die Wahrheit ist, die ist einfach überrannt. Mhm. Also die nehmen schon lange keine Leute mehr auf. Und ich denke, sie ist auch zwischendurch mal eingestellt worden. Und jetzt läuft sie wieder. Also das ist natürlich, ich sag mal, keine Versorgung für die breite Bevölkerung. Also was uns im Großen und Ganzen bleibt, und ich kann da auf Erfahrungen von Selbsthilfegruppen, mit denen, die ich zum Teil mitgegründet habe und auch die ich zum Teil betreue, zurückgreifen, wo mir immer noch, also noch in dem letzten Jahr, einfach viele Menschen erzählt haben, genau das, was sie mir beschrieben haben, dass nämlich sie auf Ignoranz stoßen. Und dann auch, man hat eigentlich immer so zwei Gruppen in diesen Treffen, und die einen sind wütend, weil sie sozusagen im Kreis geschickt werden und am Ende bei einem Psychotherapeuten oder ähnlichen landen, der dann eine Belastungsstörung attestiert und dass sie überhaupt irgendwie als krank anerkannt werden. Mhm. Und dann gibt es noch eine ganz andere Gruppe, die sitzen immer weiter hinten, die sind ganz ruhig und weinen. Mhm. Das ist der Frust. Mhm. Ja? Und der kommt dann bei den Diskussionen hinterher raus und den Fragen. Also ich würde sagen, da uns die Kenntnis in vielen Dingen fehlt und wir die Kenntnis dadurch noch nicht in die breite ärztliche Betreuung tragen konnten, auch zu den Hausärzten hin, und wir da sicherlich Nachholbedarf haben, wie können wir ja nochmal besprechen, was Möglichkeiten sind, ist die Betreuung, würde ich sagen, mittelmäßig schlecht.
Mhm. Und der Schlüssel wäre nach wie vor, Sie haben es angesprochen, es gibt Long-Covid-Ambulanzen wie an der MHH, wären dann tatsächlich doch eher die Hausärzte.
Ja, aber, zunächst. Aber die muss man erreichen. Mhm. Und ich selber komme aus einer Ärztefamilie und wir haben das natürlich besprochen. Und ich kenne den Ärztealltag und ich sag mal, nach einem langen Tag abends noch das Ärzteblatt gründlich zu lesen und alle Empfehlungen, die da zu Long-Covid drinstehen, auch zu verinnerlichen, ist nicht immer gegeben. Das muss man den Ärzten einfach zugutehalten, wenn man weiß, wie belastet die sind und wie viele andere Krankheiten zum Beispiel ein Allgemeinmediziner zu sehen kriegt. Mhm. Ja. Und da ist Ärztefortbildung ein Thema, wo wir ganz hart dran arbeiten, dass wir da Fortschritte machen und die Leute da mitnehmen. Da kriegt man auch die Ärzte mal in entspannter Atmosphäre und kann ihnen das vermitteln. Aber ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und es ist auf der anderen Seite vielleicht noch ein letzter Satz. Mhm. Es ist natürlich, wir können dann vielleicht irgendwann eine Diagnostik aufbauen. Wir können auch den Leuten sagen, ja, sie haben Long-Covid, aber wir sind noch einen ganz erheblichen Schritt von einer Therapie entfernt. Mhm. Also das ist auch natürlich frustrierend für die Leute, dass man sagt, ja, sie haben ganz typisch Long-Covid, aber helfen können wir ihnen nicht.
Immerhin eine positive Sache können wir vermerken, dass zumindest seit dem vergangenen Jahr es Abrechnungsziffern in der Gebührenordnung gibt für Ärzte für Long-Covid.
Das schon, darf ich nur eine Sache noch ergänzen, weil es trifft ja nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern gerade bei den schwer Betroffenen, die bettlägerig sind, ist ja auch die ganze weiterführende Versorgung, was Krankenhausaufenthalte oder auch pflegerische Versorgung angeht, wirklich nicht vorhanden. Und das ist echt schlimm, muss man sagen. Also gerade bei Patienten, die im Dunkeln liegen müssen, die geräuschempfindlich sind, wenn die ins Krankenhaus müssen, das stellt alle vor große Probleme, weil unsere Krankenhäuser für dieses Patientenklientel überhaupt nicht ausgerüstet sind, von der Logistik, vom Ablauf, diese Reizarmut herzustellen. Und genauso auch, ich habe einige Patienten, die auch schon in den 40ern sind und dann in Pflegeheime gehen müssen. Und auch die sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also da muss man sagen, das ist nicht nur der Arzt, der am Ende irgendwie geschult werden muss, sondern unser System muss sich insgesamt umstellen. So, und wegen der Ziffern, ja, inzwischen gibt es wenigstens, also das muss man sagen, für die Hausärzte Ziffern, die auch den erhöhten Zeitaufwand dieser Diagnostik, also das ist ja auch Gespräch, sagen wir mal, wiedergeben in einer gewissen Weise. Es gibt ja dafür die kanadischen Kriterien, die Fragebögen, anhand derer wir dann eben ja auch so eine Einsortierung machen im Prinzip. Und das muss ja abgefragt werden. Und ich weiß nicht, wenn man Hausarztalltage kennt, haben sie ja nicht wirklich viel Zeit pro Patient. Und das muss man auch so einen Fragebogen in Ruhe durchgehen. Und das ist auch ein Problem, Zeiteinteilung im Gesundheitssystem. Mhm. Und dass es dann entsprechend jetzt auch Vergütungsziffern, dafür gibt es, glaube ich, schon einen Fortschritt.
Ja. Also viel zu tun in der Versorgung, besonders der Krankenhausaspekt, den Sie erwähnten, ist einer, glaube ich, der viel untergeht in der öffentlichen Diskussion, auf den man an der Stelle nochmal hinweisen muss, ganz wichtig. Nachdem wir jetzt so ein bisschen so gesprochen haben, dass es noch einfach zu verstehen ist, was die Hausarztproblematik angeht, wird es jetzt medizinisch. Lassen Sie uns mal angucken, was für mögliche Krankheitsmechanismen es dann gibt. Sie haben schon eben gesagt, Herr Jahn, es sind eigentlich 5 verschiedene Krankheiten. Ich bin ganz froh, ich habe mir nämlich auch genau 5 Punkte aufgeschrieben. Ich habe also gut recherchiert, aber das sollen Sie natürlich. Ich erzähle nur im Sinne der Redundanz, die ja helfen kann beim Verständnis, möchte ich schon mal einen Begriff vorschlagen. Autoimmunerkrankung ist schon gefallen. Also Autoantikörper können eine Rolle spielen, die sich gegen den eigenen Körper richten.
Richtig, das ist sicherlich eine der ersten Hypothesen gewesen. Also wir hatten eine Kollegin an der MHH, die das sehr früh schon postuliert hat. Man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Corona-Infektion hat, dann spielt unser Immunsystem verrückt, dann schlägt es volle Kanne los, dann werden alle Mechanismen des Immunsystems auch aktiviert. Und wenn das Immunsystem sozusagen volle Kanne sich dem Feind widmet, kann es auch einfach passieren, dass während dieser Reaktion Antikörper gebildet werden, also Teile des Immunsystems, die eigentlich uns schützen sollen, gegen eigene Komponenten, also zum Beispiel gegen Oberflächen von Nervenzellen, wie wir die beim Riechen benutzen oder beim Schmecken. Und jetzt sehen Sie schon, worauf ich raus will. Man geht davon aus, dass eine der typischen Symptome von bestimmten Erkrankungen, noch akut auch von Covid-Infektionen, es war das Geruchs- und Geschmacksverlust. Und da geht man von aus, dass das eine Immunreaktion war, die zum Teil dann auch einfach wieder zurückgeht, da die Zellen, die diese Antikörper bilden, sich einfach auch zurückbilden. Bei Long-Covid weiß man, dass es bleibt, dass bestimmte, sage ich mal, Ziele bleiben. Und ein typisches Ziel wären andere Viren, die wir in unserem Körper haben, also Herpesviren, die wir natürlicherweise, die meisten von Ihnen werden zum Beispiel mal Lippenbläschen gehabt haben. Und die Lippenbläschen, die gehen auf und dann kann man auch eine Salbe draufschmieren und dann verschwinden sie wieder. Nur wenn unser Körper hört dann auch auf, normalerweise gegen diese Herpesviren zu arbeiten, weil die Infektion ist erledigt. Aber wenn er immer wieder neu sucht und wir bilden immer ein bisschen Herpesviren und unser Körper sagt, oh, da ist der böse Feind, aber jetzt volle Kanne drauf los, dann hat man so eine latente Infektion. Und diese latente Infektion zum Beispiel, das wäre so eine typisch Autoimmunreaktion, die man haben kann. Es gibt aber auch noch andere Ziele. Also die Wissenschaft ist jetzt momentan an der Stelle sehr bunt. Also man identifiziert an allen möglichen Ecken alle möglichen Ziele in diesen Patienten. Aber es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass es bestimmte Grundmechanismen der Autoimmunität dann einfach gibt. Mhm. Also das ist sicherlich eine Erklärung.
Wie kann man jetzt da diagnostisch vorgehen, wenn man so einen Verdacht hat? Kann man Autoantikörper so nachweisen?
Im Prinzip ja. Also was ja diskutiert wird, gerade bei den Patienten auch mit den POTS, sind diese GPCR-Antikörper. Das ist nur zum Beispiel jetzt keine reguläre Kassenleistung. Sind nochmal Antikörper, die genau gegen das Rezeptoren im autonomen Nervensystem häufig gerichtet sind. Mhm. Herr Professor Jahn weiß da bestimmt noch detailliert in der Tiefe Bescheid. Wichtig ist halt, dass die bei vielen Patienten positiv sind und auch nachgewiesen werden können. Aber das macht nicht jedes Labor. Und es ist, wie gesagt, vom Patienten selber zu bezahlen. Und man muss eben ehrlicherweise sagen, wenn man sie jetzt gemessen hat als Hausarzt, ist ja auch die Frage, was fange ich mit der Erkenntnis an, weil wir bisher halt ja noch keine Therapieform direkt dafür haben. Deswegen ist auch die Frage, soll der Patient dafür das Geld jetzt ausgeben oder machen wir das? Aber theoretisch messbar gibt es Marker dieser Art, ja.
Sie sagen jetzt keine Therapieform, wenn ich schon mal kurz zu den Therapien springen darf. Es gibt aber eine, die sehr hoch gehandelt wird, wo man Autoantikörper eigentlich rausfiltert aus dem Körper, die Immunadsorption.
Ja, das gibt es, ist aber bisher eigentlich eher noch Teil der Studienlage. Aber es gibt eben auch sozusagen beherzte Kollegen und Patienten, die das schon tun und auch durchaus mit Erfolg, muss man sagen, wo dann auch ja Patienten davon profitieren. Aber wir wissen eben vorher auch nicht, wer profitieren wird. Und es ist sehr teuer. Der Patient muss auch das selber bezahlen, weil das nicht getragen wird. Und das ist eben im Moment auch noch nicht abschließend zu Ende diskutiert. Ja.
Sie sagten eben Teil der Studienlage. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, gegenwärtig, Herr Jahn, weiß das wahrscheinlich noch besser, laufen 3 Studien dazu, die auch schon in der Auswertung sind. Da ist man relativ weit, an der MHH in Hannover, an der Charité und in Mainz. In der Auswertung heißt, in einem halben Jahr könnten wir mehr wissen?
Ja, also es ist immer die Frage, wie lange brauchen die dann noch für die Publikation?
Das auch ist dafür ja auch, braucht man Geduld.
Ja. Da braucht man Geduld, ja, und freundliche Gutachter. Und das ist sicherlich eine Frage. Aber das generelle Problem mit der Immunadsorption ist eigentlich, dass sie die Antikörper entfernt. Ja, und die aber zum Teil die eigentlichen Immunzellen, die Antikörper bilden, die bleiben.
Das heißt, die Antikörper kommen wieder?
Die Antikörper kommen wieder, also man kann sozusagen eine Symptombehandlung machen, aber man wird am Ende die Ursache dadurch nicht los. Da muss man andere Therapien machen.
Mhm. Ja, und da also, sind wir noch nicht so weit.
Da gibt es Therapien, also gerade für Autoimmunkrankheiten gibt es jetzt wirklich sehr, sehr gute Studien, die sich natürlich mit Multiple Sklerose und solchen wirklich lebensbedrohlichen und ganz massiven Autoimmunkrankheiten erstmal beschäftigen. Mhm. Und ich sag mal, noch nicht mit, dafür ist einfach die Informationslage bei Long-Covid noch nicht gut genug. Aber was man an sich mit Multiple Sklerose machen kann, kann man dann hinterher, wenn man eine klare, definierte Autoimmunkrankheit für Long-Covid hat, dort auch machen. Das nennt sich K-Zell-Therapie. Mhm. Und dann nimmt man eine Zelle aus dem Immunsystem, das nennt sich Killerzelle, und die macht genau das, wie sie heißt. Sie bringt nämlich an die, wo man sie andockt, um. Und jetzt programmiert man die, dass sie die Zellen, die die bösen Antikörper bilden, umbringt. Mhm. Also das kann man inzwischen. Und das wird erfolgreich bei Multiple Sklerose. Das wird man sicherlich später auch für andere Fälle. Also die Werkzeuge, die modernen, die gibt es. Aber auch bei Multiple Sklerose ist das in der Testphase.
Und auch leider teuer, muss man sagen. CAR-T-Zellen haben vielleicht schon mal welche gehört. Schreibt sich übrigens wie das englische Auto, CAR, ja. Falls man es nachlesen möchte. Oder ist richtig, dass das schon noch enorme Kosten im Moment sind?
Ja, aber das ist überhaupt bei allen Therapien, die wir haben, auch die modernen Krebstherapien, die auf Antikörper basieren und so weiter, das sind momentan einfach Therapien, die 100.000, 200.000, 300.000 Euro im Jahr kosten. Da ist die Frage im Raum, übernimmt das die Krankenkasse? Die Frage ist immer noch im Raum. Ja. Und wie man sich vorstellen kann, die Gesichter der Krankenkasse sind nicht freundlich in der Richtung, aber es ist natürlich so, die Firmen, die das entwickeln, man muss einfach sagen, eine Therapie, 10 Jahre, 1 Milliarde. Das sind die Kosten, die man heute hat. Und die Firmen möchten das gerne auch wieder reinspielen, deswegen machen sie das. Sie machen das nicht nur, um der Menschheit zu helfen, sondern die wollen Geld verdienen. Mhm. Und entsprechend sind natürlich die ersten Therapien, die dann sozusagen entwickelt werden, erstmal teuer. Und dann kann man davon billigere Varianten, und wenn das Patent ausläuft, macht man Generika und dann wird es preiswert. Mhm. Ja, aber das sind natürlich auch, wir reden schon wieder vom Jahrzehnt dann.
Ja, die Logiken, die im Gesundheitssystem so drinstecken. Sie haben jetzt eben bei der Veranschaulichung, was passiert bei so einer Autoimmunreaktion, auch schon ein Bild verwendet, das auch für einen anderen Krankheitsmechanismus, glaube ich, wichtig ist, nämlich was passiert, wenn Viren im Körper bleiben, wie man das bei Herpesviren kennt. Es kann auch sein, dass das Coronavirus gar nicht vom Körper vertrieben wurde, besiegt wurde sozusagen nach der akuten Infektion.
Genau, und da kann ich mein eigenes Beispiel einfach mal sagen. Ich habe genau am Anfang 2020 Corona bekommen und habe es fast nicht geschafft. Mhm. Also es kam vom behandelnden Arzt der Anruf an meine Frau und hieß es, heute Nacht muss der Dieter kämpfen. Und der Dieter hat gekämpft. Und es war knapp, aber ich habe es geschafft. Aber ich bin ja nur eingebettet in eine Umgebung mit lauter Infektionsleuten und Immunologen und so weiter. Und somit hatte ich im Rahmen von einem anderen Projekt schon Blut vorher abgegeben. Und natürlich, ich konnte kaum laufen, war schon mein Immunologe da, ich brauche dein Blut. Und somit, und die haben auch, wir hatten hier im BRICS gleich nebenan, hatten wir die
Zentrum für Systembiologie,
das ist direkt hier neben dem Haus der Wissenschaft, hatten wir die Corona-Diagnostik für den Kreis Wolfenbüttel aufgebaut, weil die gar nichts hatten. Mhm. Und da das nur mein eigener Laden ist, haben die natürlich mich untersucht. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt. Die haben noch ein halbes Jahr später bei mir Coronaviren gefunden. Und das ist ganz offensichtlich, dass die Viren, auch wenn man nicht mehr infektiös ist, irgendwo, man weiß nicht wo, im Körper latent überleben können. Man weiß das, wie das, ich sag mal, die Herpesviren machen, das ist bekannt, die Mechanismen sind alle bekannt. Das sind aber nicht die klassischen Mechanismen, die Corona benutzt. Also muss das anders funktionieren. Und dann wird immer wieder ein bisschen gemacht von diesen Viren und dann geht das Immunsystem wieder ab. Und wenn man dann so eine latente, dauernde Infektion hat, das ist natürlich dann führt dazu, dass man schwach wird, und weil das natürlich, das kostet sehr viel Energie. Und meine Konsequenz war, ich muss jeden Tag 2 Stunden mehr schlafen.
Auch heute noch.
Also bevor ich hierher gekommen bin, habe ich noch mal schön geschlafen. Der Hohn der Verwandtschaft ist einem sicher. Dieter, du hast immer schon gern geschlafen, ja. Aber da stehe ich drüber. Aber das ist schon, wenn man das hochrechnet, wenn man 2 Stunden vom Arbeitstag verliert, mir geht es noch gut. Mhm. Verglichen mit anderen dabei. Ich kann auch mein Leben darum arrangieren. Aber es ist offensichtlich relativ klar. Ich habe hohe Antikörper immer noch gegen Corona. Ich habe offensichtlich auch immer regelmäßig noch Corona im Blut. Also das kann man noch nachweisen.
Also Sie machen dann einen PCR-Test einfach?
Mhm. dazu. Und ich habe einen relativ niedrigen Cortisonwert, was dazu führt, dass das Immunsystem die ganze Zeit an ist. Mhm. Es hat auch schöne Nebenwirkungen. Ich bin meine Pollenallergie losgeworden. Aber ich hätte aber deswegen auf die Corona-Infektion doch verzichtet.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist da die Perspektive? Wissen Sie das? Gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt einfach lebenslang, so wie man mit Herpesviren lebt, mit Coronaviren im Organismus leben werden?
Also mir geht es eigentlich doch ganz gut. Mhm. Und ich arrangiere mein Leben da drum herum. Ich glaube, es gibt viel, viel dringendere Fälle für Long-Covid, wo wir wirklich uns Mühe geben müssen, dass wir das in den Griff kriegen. Mhm. Ja. Ich kann mich arrangieren. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele, die sich nicht arrangieren können.
Mhm. Gibt ja genug Berufe, in denen man ja auch nicht sagen kann.
Ich sage dann immer, mit meinen 2 Stunden bin ich noch gut dabei. Aber wenn ich Busfahrer wäre, kann ich mich schlecht auf die Rückbank legen und schlafen.
Ja. Allerdings. Jetzt haben wir schon PCR-Test gesagt, da ist es mit der Diagnostik ja zumindest dann relativ einleuchtend und plausibel, aber dieses Problem, dass Viren im Körper sein können, da gibt es ja noch einen dritten möglichen Mechanismus, nämlich dass die Infektion andere Viren reaktiviert, richtig?
Ja, also das gibt es zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir das gesehen, dass die Patienten eine Gürtelrose dann bekommen haben. Also das ist ja auch ein altes Windpockenvirus im Prinzip, was dann wieder auftaucht. Oder auch Epstein-Barr-Virus, das ja sozusagen für vieles gut ist, muss man sagen, was jetzt zunehmend auch bei anderen Autoimmunerkrankungen wie bei der MS oder auch bei Lupus jetzt diskutiert wird, dass das diese Autoimmunreaktion hervorruft. Also das, auch das kann man dann häufiger wieder nachweisen. Ja, letztlich gibt es das auch nochmal berichtet für andere Viren, aber da gibt es, glaube ich, nicht so viele Daten so wie für diese beiden.
Was für eine Rolle können da Impfungen spielen? Ich dachte es jetzt gerade bei Gürtelrose, da gibt es ja eine STIKO-Empfehlung für die Impfung ab 75 oder mit Vorerkrankung ab 60, meine ich.
Ja, die ist ja, glaube ich, jetzt auch in der Diskussion, dass das in jüngeren Jahrgängen auch schon geimpft werden soll. Genau aus dem Grund, weil auch zum Beispiel ja Demenzraten weniger geworden sind nach der Einführung der Impfung. Also das sind sicherlich Konzepte, die da auch nochmal hilfreich sind. Für Epstein-Barr gibt es aber ja leider noch keine Impfmöglichkeiten.
Jetzt haben wir 3 Mechanismen schon besprochen, weil wir am Anfang die Hausnummer 5 gesagt haben. Da gäbe es noch 2 andere mögliche Theorien. Ich glaube, das mit den Blutgerinnseln ist auch noch diese Mikroblutgerinnsel. Ist das tatsächlich ein Mechanismus, der als plausibel gilt?
Naja, die Mikroblutgerinnsel werden also auch mit als, sag ich mal, mit Hauptverursacher der Symptome von Corona akuter Infektion erstmal gehandelt. Mhm. Und die Behandlung mit Blutgerinnern war schon ein wichtiger Schritt, um auch, sag ich mal, das Überleben von Leuten mit akuten Corona-Infektionen zu verbessern. Mhm. Ja. Und deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich habe noch so viel Studien dazu noch nicht gesehen. Also was ich noch als 2 andere Mechanismen gesehen habe, viel ist Veränderungen des Mikrobioms. Also dass man durch eine Corona-Infektion sein Darmmikrobiom, also die Bakterien, die man im Darm und auf seinem ganzen Körper hat, verändert wird. Und das Mikrobiom ist halt sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit, weil es aus der Nahrung Signale entwickelt, die in unseren Körper gehen. Und wenn wir die richtigen Bakterien in unserem Mikrobiom haben, kriegen wir die richtigen Signale. Und wenn wir die richtigen Signale kriegen, leben wir eigentlich ganz gut und ganz gesund. Deswegen ist einerseits Ernährung ein ganz wichtiges Thema. Aber wenn das Mikrobiom von einer Infektion über den Haufen geworfen ist, kann es sein, dass wir ganz viele nicht gute Bakterien haben und dann damit viele nicht gute Botschaften in unseren Körper schicken. Und da wird sicherlich versucht, da gibt es Ansätze, dass man mit Probiotika, und wir reden jetzt nicht von den Probiotika, die wir in der Werbung sehen und die man so kaufen kann, sondern wirklich mit menschlichen Darmbakterien in verschiedener Kombination mit Präbiotika, also mit entsprechendem Futter, dass die guten Bakterien auch gut wachsen. Das ist die Kombi, die man macht. dass man versucht, das Mikrobiom so einzustellen, dass zumindest die Symptomatik etwas zurückgefahren wird, also dass es den Leuten besser geht. Und das funktioniert bei einigen Studien jetzt schon.
Wie praktisch, dass unsere hausärztliche Long-Covid-Spezialistin auch Ernährungsmedizinerin ist, Frau Fröhlich. Stichwort Ernährung. Man denkt ja immer so, das ist so ein Soft-Faktor, ja, da kann man so ein bisschen was machen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Was für eine Rolle spielt Ernährung?
Also das ist mit eigentlich das Erste, was wir besprechen nach dem Pacing. Das ist ja immer so die wichtigste Therapiegrundlage, dass der Patient sich nicht überlastet. Und das Zweite ist dann eben auch Ernährung. Genau, dass ich auch mir Ernährungstagebücher angucke, dass die Patienten aufschreiben, was sie essen. Es ist bei vielen Patienten, das hatten wir noch nicht erwähnt, ja auch immer eine Rolle der Mastzellaktivierung sehr häufig. Also dass bestimmte Immunzellen besonders aktiv sind und die dann Histamin beispielsweise freisetzen. Und diese Patienten profitieren auch davon, die Ernährung entsprechend umzustellen, dass die eher histaminarm ist. Das kann man mit denen besprechen. Also es gibt bestimmte Lebensmittelgruppen, wo die eher mehr Probleme entwickeln, die Patienten, als andere. Das ist immer nicht so ganz ersichtlich. Rotwein, Weißwein ist so ein Klassiker, aber das ist jetzt für
Covid-Patienten
nicht so das Problem. Aber das kennen viele, dass sie dann auch Herzrasen kriegen, so ein Flaschgefühl. Das haben vielleicht alle schon mal erlebt. Aber eben auch Avocados oder eben auch Zitrusfrüchte, Tomaten sind relativ histaminreich. Und das sind ja eigentlich gesunde Lebensmittel. Und da muss man mit dem Patienten dann auch noch mal drüber sprechen. Und das zweite wichtige Thema sind aber auch die Makros. Also das heißt Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, die Zusammensetzung. Häufig sieht man, dass ein, zwei Gruppen fehlen und eine dominiert. Und gerade Eiweiße zum Beispiel häufig wenig dabei sind. Und das muss man mit den Patienten auch besprechen, weil das eben für die Muskelfunktion auch wichtig ist, dass der Eiweißhaushalt stimmt. Ja, also da gibt es einiges zu tun, was man dann besprechen kann.
Aber interessant, dass es tatsächlich nicht nur, man muss eben ein bisschen auf sich achten, sondern mit dem Mechanismus, mit dem Krankheitsmechanismus unmittelbar zusammenhängen kann. Es ist komplex. Herr Jahn, einen fünften Mechanismus möchten Sie noch sicher noch ergänzen.
Muss ich nicht?
Doch,
aber
sehr
kann
gerne,
ich.
Bitte.
Ja, also was ich extrem spannend finde, ist, dass es genetische Veränderungen gibt. Also wir reden jetzt nicht von Mutation, das ist ja das, was man kennt, also eine geborene Erbkrankheit, da ist im Erbgut was vertauscht, das nicht. Also man hat gelernt, so vor 20 Jahren, dass äußere Einflüsse das Erbgut auch auf kleiner Ebene modifizieren kann. Und da geht es darum, einfach, dass unser Erbgut besteht aus ganz vielen Genen. Und diese Gene, man sagt immer, die determinieren unsere Eigenschaften. Der Biochemiker sagt, die sind für Proteine zuständig, also auf gut Deutsch für die Akteure in unseren Zellen. Und jetzt kommt es ganz drauf an, wie viel von welchem Protein zu welcher Zeit wo gemacht wird. Das muss super fein reguliert werden. Und dazu müssen unsere Gene sozusagen übersetzt werden, dass sie dann daraus die Proteine gemacht werden. Und das kann man steuern, indem man sozusagen unser Chromosom, auf dem die Gene sitzen, auf und zu machen kann. Auf heißt, jetzt kannst du machen, zu heißt, geht nicht. Und das wird bestimmt, indem man dieses Chromosom modifiziert. Und man hat gesehen, dass durch eine Corona-Infektion ganz viele neue Modifikationen dazukommen, dass im Prinzip die Gene nicht mehr richtig benutzt werden können. Fand ich super spannend, fand ich aber auch super erschreckend.
Ja, was macht man damit therapeutisch? Wo könnte das hingehen?
Ja, also es gibt Methoden, diese sag ich mal, Modifikationen wieder zu entfernen. Aber das ist wirklich Science Fiction. Also da gibt es gute Ideen, das funktioniert im Reagenzglas, aber im Reagenzglas sind wir noch lange nicht im Menschen.
Also noch mehr Geduld an der Stelle.
Interessanterweise muss man sagen, gibt es auch wieder, wenn wir über Untergruppen sprechen, Patienten, die auch genetische andere Vorprägungen haben als andere. Und ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie so viel Ehlers-Danlos-Patienten gesehen oder herausgefischt. Patienten mit einer Bindegewebsaufbaustörung, hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom ist so ein Stichwort, für das wir auch noch keine richtigen Genmarker haben. Aber die Patientengruppen überlappen sich sehr häufig mit diesen Fatigue-Symptomen und auch der Mastzellaktivierung. Auch das wird wieder eine Untergruppe sein, über die man dann gesondert nachdenken muss. Also das ist wirklich ein komplexes Feld.
Man könnte wahrscheinlich noch länger weitermachen, weil es gibt ja auch noch mehr Hypothesen für Krankheitsmechanismen, aber jetzt wird es wirklich komplex. Lassen Sie uns mal bei den Therapien nochmal bleiben, bei denen wir eben ja schon angefangen haben. Immunadsorption hatten wir darüber gesprochen. Es gibt ja aber auch immer mal wieder Medikamente, die hochgehandelt werden, die in der Regel schon zugelassen sind für eine andere Erkrankung und dann im sogenannten Off-Label-Use benutzt werden. Carmen Scheibenbogen, die Sie schon erwähnt haben, eine der wichtigsten Long-Covid-Forscherinnen in Deutschland zum Beispiel, setzt auf Metformin, ein Diabetes-Medikament. Haben Sie damit Erfahrung?
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht als erstes erwähnt, um ehrlich zu sein. Das wird auch diskutiert. Ja, also gerade gibt es ja auch eine kleine Studie bei einem Akutfall, ob man verhindert, dass man Long-Covid dann bekommt. Ich würde jetzt eher, dass die Off-Label-Therapien wie Low-Dose-Naltrexon oder Low-Dose-Abilify, also LDA, LDN, viele Patienten wissen das immer schon, wenn sie kommen, oder Mestinon.
Naltrexon ist ein Opioid-Antagonist, ist das genau richtig? Also gegen Suchterkrankungen?
Ursprünglich, genau, in der normalen Dosierungsform bei Alkohol- oder Morphinabhängigkeiten wird es verwendet, aber in diesen Fällen wird es in ganz kleiner Dosierung, deswegen heißt es Low-Dose, verwendet, um eben immunmodulatorisch zu wirken. Das ist so einer der Ansätze, dass man über das Immunsystem wieder versucht, sozusagen eine Beruhigung herzustellen.
Und ein MS-Medikament habe ich auch gelesen, Amifampidrin. Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, wobei ich glaube, noch nicht so viel wie zum Mestinon, was im Prinzip ähnlich wirkt, was ja eigentlich immer für Muskelerkrankungen verwendet wird, die autoimmun sozusagen im neurologischen Feld vorkommen. Aber da gibt es auch einige Patienten, die das verwenden, aber mit unterschiedlichem Erfolg habe ich erlebt. Aber dadurch, es gibt schon auch kleine Studienlagen, die das gezeigt haben, dass es was geholfen hat. Aber das ist, finde ich, immer sehr viel, sehr individuell. Man kann das nicht vorher sagen, wem was helfen wird.
Aber heißt das in der Konsequenz, in der Praxis machen Sie mehr oder weniger Trial and Error?
Im Prinzip ja, aber entlang der Off-Label-Liste der Charité.
Das ist schon klar.
Genau. Und es gibt nicht so das eine Medikament, wo man sagt, das wird diesem Menschen ganz sicher helfen, das weiß ich schon vorher, sondern man hat Erfahrungswerte, was meistens hilft und das verwendet man und was nebenwirkungsarm ist, so gesehen. Und dann muss man gucken, wie der Einzelne darauf reagiert.
Herr Jahn, PatientenvertreterInnen klagen sehr viel darüber, dass viel zu wenig Forschung stattfindet. Wenn man nun Medikamente zum Beispiel hat, die ja schon zugelassen sind, dann bräuchte es natürlich aber große placebo-kontrollierte Wirksamkeitsstudien, um eine gute Datenlage zu haben. Was ist denn der Knackpunkt? Ist die Pharmaindustrie daran nicht interessiert, weil das zu wenig Gewinn verspricht? Oder ist es die Politik, die da zu wenig fördert?
Wieder noch, ist einfach, also wenn wir uns dran halten mal, dass das 5 verschiedene Krankheiten sind, die vielleicht dann jede Krankheit noch 20 Subtypen hat, macht 100 verschiedene Krankheiten und davon vielleicht 2 mit dem Medikament behandelbar sind und wir aus den 100 die 2 gar nicht raussuchen können, weil wir noch gar nicht wissen, wer wie wo was hat, dann glaube ich, halte ich für solche Sachen noch für zu früh. Also ich denke, wir brauchen da deutlich mehr Anhaltspunkte aus der Grundlagenforschung und eine viel bessere Feindiagnostik, zumindest eine erste Feindiagnostik, dass man sagen kann, okay, die Gruppe, die lohnt sich. Da haben wir schon mal mit 2, 3 Leuten das gesehen. Lasst uns doch mal probieren, ob die und die alle, das macht dann Sinn.
Und gibt es da schon Ansätze aus Ihrer Sicht? Also wenn man jetzt so beispielhaft Medikamente sieht, bei denen es schon Anhaltspunkte gibt, bei denen vielleicht auch vom Mechanismus her man sagen kann, das könnte sich lohnen. Sehen Sie da, dass da genug passiert?
Ja, wie gesagt, also das ist nicht ganz fair, die Frage, zu sagen, nach der Devise, also die Pharmafirmen sitzen auf ihren Sachen und haben keine Lust, das für andere Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Die würden sich freuen, wenn sie ihre Sachen auch für andere Sachen in Anwendung bringen können. Erstens sind solche Studien sehr teuer, das muss man einfach sagen. Und man kann auch nicht immer sofort solche Studien am Menschen durchführen. Also da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Aber nochmal, wir müssen gewisse Anhaltspunkte haben, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, da könnte es funktionieren. Ja, und das haben wir einfach noch nicht in der breiten Masse, sodass auch für die Pharmakonzerne sich solche breiten Studien eigentlich noch nicht lohnen.
Jetzt hat das Bundesministerium für Forschung, ich habe die Abkürzung noch nicht, die Abkürzung, ja, BMFTR, Forschung, Technologie und Raumfahrt, das was früher das Wissenschaftsministerium war, die nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen gerade ausgerufen. 500 Millionen Euro sollen da reinfließen. Gerade vergangene Woche kam diese Nachricht. Frau Fröhlich, was macht diese Nachricht mit Ihnen? Macht Sie euphorisch? Hoffen Sie, dass das hilft?
Also ich freue mich jedenfalls schon, dass das Thema jetzt doch, das ist ja auch, sagen wir mal, es führt viel mehr ins Bewusstsein, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich glaube auch, dass das den Patienten helfen wird, dass die Forschung einfach vorankommt, dass jetzt auch ein gewisser Aufbruch entsteht, auch bei den entsprechenden Forschungsgruppen und dass dann auch was nach vorne geht. Mhm. Also ja, es euphorisiert mich ein bisschen, sagen wir mal so.
Auch wenn dann vieles noch in der Grundlagenforschung passieren muss. Genau. Ich würde gerne noch einmal kurz in die Praxis gucken. Es gibt ja trotzdem noch ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die auch unter Patienten manchmal hoch gehandelt werden, weil es dann immer wieder Gruppen gibt, die sagen, mir hat das total geholfen. Es ist aber gar nicht so einfach, vermutlich auseinanderzuhalten, was sind unseriöse Heilsversprechen, wo gibt es vielleicht einen plausiblen Mechanismus. Wir haben eben vorher schon kurz gesprochen, Nikotinpflaster ist überraschenderweise etwas, wo Patienten viel drüber sprechen, aber es kann ja auch immer Placebo-Effekte geben, also man erwartet, dass eine Behandlung hilft und dann hilft sie entsprechend auch. Ich zähle mal noch mal ein bisschen was auf. Vagusnerv, Stimulation, also den größten Nerv des Parasympathikus zu stimulieren. Es gibt aber auch sowas wie die Help-Apherese, die hyperbare Sauerstofftherapie. Wie gehen Sie damit um in der Praxis, wenn da so Begriffe kursieren und es gibt aber gar keine Evidenz? Was raten Sie Ihren Patienten?
Ich sage, wie es ist. Ich weiß es auch nicht, ob es Ihnen helfen wird und ich kann das auch nicht empfehlen, wenn wir keine Datenlage dazu haben, was das angeht. Also man muss halt gucken, ich habe ein paar Patienten, die das auch verwendet haben mit den Nikotinpflastern in Eigenregie, aber man muss sagen, die Rückmeldung ist auch durchmischt. Also das gibt einfach bisher nicht aus diesen, also ist meine Erfahrung, was wo man sagen kann, das wird jetzt sicher helfen.
Also für einige Sachen gibt es natürlich schon Studien, also für die Cold-Shock-Behandlung genauso wie für die Sauerstofftherapie völlig wirkungslos. Mhm. Doppelt verblendet mit entsprechend, also wirklich höchste Qualität von Studien auf höchstem Niveau publiziert, ist Quatsch.
Ich glaube, auch bei der Help-Apherese ist der Stand mittlerweile, wurde auch eine Zeit
auch
lang
gehandelt. Auch da gibt es eine Studie, die entsprechend, meistens sind es gar nicht eine, sondern mehrere Studien, die das ganz klar untersuchen.
Jetzt haben die Betroffenen ja aber wenig Zeit, weil sie wollen, dass schnell geholfen wird und es braucht eben Geduld für die Forschung. Sie haben jetzt Punkte angesprochen, wo es schon Studien gibt, die zeigen, es gibt keine Evidenz oder nur eine sehr geringe. Was ist denn mit diesen individuellen Heilversuchen, wo man sagen muss, es gibt noch keine Evidenz, weil es noch keine Studien gibt?
Also ich kann die Verzweiflung der Leute einfach verstehen. Ich habe sie vor mir sitzen gehabt, sehr oft, und kann auch verstehen, dass sie jeden Strohhalm nehmen. Und ich wäre der Allerletzte, jetzt zu sagen, mach's nicht, solange es auf gut Deutsch, würde ich sagen, nicht gefährlich ist. Aber von der wissenschaftlichen Seite her ist es natürlich zweifelhaft.
Was kann man denn den Patienten an die Hand geben, um zu sagen, wie kann man denn unseriöse Heilsversprechen für sich selber mal entlarven?
Oh, das ist schwierig. Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Also ich denke schon, wichtig ist zu gucken, gibt es irgendwo Veröffentlichungen dazu? Hat das mehr als einer gemacht? Und jetzt nur, weil es eigene Erfahrungswerte sind, das muss man wirklich sehr kritisch sehen.
Vielleicht entscheidend auch, was die Menschen, die es anbieten, selber kommunizieren. Dass sie sagen, es gibt hier noch keine Evidenz oder behaupten, ihnen wird in 3 Wochen geholfen, dann wäre ich, glaube ich, immer schon skeptisch. Weil das sagen ja nicht mal sie für die...
Das ist leider bei diesem Krankheitsbild mit 3 Wochen nicht so einfach.
Ja. Vielleicht an der Stelle würde ich ganz gerne Werbung für einen Podcast von Kollegen von mir beim WDR machen. Die haben nämlich ganz interessant für Betroffene eine Doppelfolge in ihrem Podcast gemacht zu Long-Covid. Das sind die Science Cops, heißen die, die viel Fake News in der Medizin normalerweise entlarven. Dieser Podcast heißt die Akte Long-Covid Teil 1 und 2. Und insbesondere im zweiten Teil gehen die wirklich ganz vielen Dingen auf den Grund, wo gibt es Evidenz, wo nicht. Aber wie ich finde, mit sehr viel Empathie den Patienten gegenüber. Also es ist kein von oben herab, sondern genauso wie Herr Jahn das gerade sagte, jede Verzweiflung kann man verstehen. Die haben genau geprüft, was ihnen Menschen für Vorschläge geschickt haben, gesagt haben, mir hat es geholfen und haben sich genau angeguckt, wo gibt es denn schon Studien zu was. Frau Fröhlich, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, die Patienten müssen das alle selber bezahlen, richtig? Sie sind auch als Privatärztin mittlerweile. Warum für Long-Covid-Patienten?
Ja, weil es eben ein komplexes Krankheitsbild ist und weil es auch sehr viel Zeit braucht und weil es vor allem eben auch die Beratung über Off-Label-Medikamente, also auch Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja auch alles keine Kassenleistung, das muss man im Prinzip ja auch alles mit einfließen lassen. Und wir haben Patienten, also ich hatte jetzt gerade gestern eine Anfrage mit einer Patientin, die schon vorher sagte, sie hat einen Ordner, der hat 200 Seiten an Vorbefunden. Mhm. Und das können Sie in der Komplexität in einer anderen Rhythmik sozusagen, wie sie im Kassensystem ja gefordert ist, nicht umsetzen. Sie brauchen ja mindestens eine Stunde Zeit, um das mit dem Patienten mal in Ruhe durchzugehen, auch die Vorbefunde zu sichten. Und das ist generell ein Problem bei komplexen Krankheitsbildern, den Zeitbedarf irgendwo abzubilden.
Das heißt aber, Leute, die sich das nicht leisten können, für die ist schon blöd vermutlich, weil die wenigsten Kassenärzte sagen, ich schaffe es mir jetzt drauf und bin Long-Covid-Schwerpunktarzt.
Ich kenne keinen, sage ich mal so. Das ist schwierig, der das sozusagen so, also ich kenne einige Kollegen, die das auch versucht haben und inzwischen aber gesagt haben, sie können das in diesem Rhythmus nicht durchführen. Das ist, die meisten bieten das leider nur so an.
Auch das ist also noch ein Versorgungsproblem, was ja, da noch komplett offen da liegt. Genauso wie die Frage, was mache ich denn im Laufe dieser Behandlung, würde ich gerne noch ganz kurz noch mal zum Schluss auf eine Sache eingehen, die Reha-Problematik. Normalerweise, wenn man eine Erkrankung hat, zum Beispiel auch eine schwere Krebserkrankung, kann man hinterher zur Reha fahren und wird dann so langsam wieder fit fürs Leben gemacht. Die Idee ist ja auch, es zahlt die Rentenkasse, fit fürs Berufsleben zu machen. Warum ist Reha für Long-Covid-Patienten keine gute Idee, Herr Jahn?
Ja, wir haben ja vorhin schon das Malaise-Problem gesehen. Das ist also gerade in der Reha wird man ja langsam körperlich aufgebaut und man steigert die Belastung und Steigerung der Belastung ist für viele dieser Patienten führt dazu zum kompletten Abbruch. Die Leute haben eine gewisse Leistungssteigerung und dann an einem bestimmten Punkt kehrt sich in komplett das Gegenteil um und haben sie dann im Prinzip, das Fatigue kommt dann noch stärker raus oder was auch immer die Symptome sind. Also ich habe an einer Studie teilgenommen, an der MAH, wo wir mit Kollegen, die natürlich gesagt haben, so, lieber Dieter, jetzt machst du mal bei uns mit. Und bin dann also aufs Fahrrad gestiegen und habe dann alle möglichen Dinge gemacht. Also meine Erkenntnis war, ich habe dann nicht die Malaise bekommen. Ich war dünner und ich war fitter, aber ich habe immer noch 2 Stunden geschlafen.
Also bei Ihnen hat es wenigstens einfach nur nichts gebracht und nichts verschlimmert.
Nein, also wie gesagt, ich habe schön abgenommen.
Gut, es hat doch was gebracht, aber nicht für die Long-Covid.
Aber für Long-Covid leider nicht. Aber ich glaube, die Erfahrung von gerade, also die klassische Reha funktioniert bei Long-Covid nicht. Und da gibt es natürlich außer meiner Erfahrung noch jede Menge seriöse, bestimmt 10 Studien aus verschiedenen Ländern, die genau das berichten, dass die klassische Reha, die bei vielen, sag ich mal, Leuten, die nach einer Krankheit erschöpft sind und so weiter, dieser Aufbau funktioniert eigentlich im Normalfall nicht.
Ich würde trotzdem gerne versuchen, ein bisschen konstruktiv, ein bisschen positiv zum Ende zu sein. Zum einen, Frau Fröhlich, gibt es denn aber Heilungschancen? Kennen Sie positive Geschichten? Weil man das immer so davor steht und denkt, das ist jetzt eine chronische Erkrankung und man kommt da nie raus.
Heilung ist schwierig, aber Verbesserung auf alle Fälle, das gibt es schon. Ich habe viele Patienten, die schon besser werden, aber dass die komplett alles wieder so machen können, wie es vorher war, da wird es schon schwierig, sagen wir mal. Aber ja, ich habe auch Patienten, die wirklich sehr, sehr schwer betroffen waren und das hatten wir im Vorgespräch schon mal angerissen, dass die Patientin mich nach 3 Jahren dann anrief und sagt, sie hätte sich jetzt ihren Traum erfüllt und sie würde jetzt gerade einen Teil des Jakobswegs gehen. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss man sagen. Dass also auch diese Verläufe gibt es. Also das soll ein bisschen Mut machen, sagen wir mal so.
Herr Jahn, wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie auf das Minimum von halt nur noch 2 Stunden extra Schlaf gekommen sind?
Also ich habe schon, ich sag mal, ein halbes Jahr gebraucht, um wieder so weit zu sein, dass ich an die Arbeit gehen konnte. Also ich habe, das erste Ziel war der Briefkasten oder das erste Stockwerk. Und dann habe ich 2-mal das erste Stockwerk geschafft. Und dann habe ich nicht nur meinen eigenen Briefkasten, sondern den Briefkasten in 500 Meter. Das war das nächste Ziel. Und so habe ich mich langsam immer weiter, aber bei mir ging es halt dann Gott sei Dank auch bergauf. Aber ich hätte das, ganz ehrlich, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich so fertig bin, als ich aus dem Krankenhaus kam. Ich ging die 5 Stufen zur Tür von unserem Haus und das Erste, was ich gedacht habe, es hätte ja sein können, dass du nicht wieder zurückkommst. Das war das Erste. Das Zweite, was ich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt bin ich habe da oben gejapst. Nur 5 Stufen. Also war es unglaublich. Ich kann mit den Leuten sehr gut mitfühlen.
Und jetzt haben wir noch nicht mehr über die gesprochen, die nur noch im abgedunkelten Raum liegen.
Absolut.
Und nicht mal Geräusche ertragen können.
Ich sage ja immer, mir geht's gut.
Was könnte denn jetzt konkret passieren, wenn Sie sich jeder einen Wunsch frei hätten an die Long-Covid-Versorgung, Forschung, gesellschaftliches Klima, was vielleicht schon relativ kurz- oder mittelfristig helfen könnte? Was würden Sie sich wünschen, Frau Fröhlich?
Also ich glaube, ich würde mir mehr dieser Schwerpunktzentren wünschen, wie sie zum Beispiel jetzt an der MAH auch sind oder auch in anderen großen Kliniken, weil dieser Ansatz mit vielen Fachdisziplinen in relativ kurzer Zeit Untersuchungen zu machen, vielleicht Subgruppen zu identifizieren, das kriegen sie sonst nicht gut hin, wenn sie das erst überall ambulant Facharzttermine machen müssen. Ich glaube, das ist ein großer Flaschenhals und das würde uns sehr nach vorne bringen, dass einmal alles durchgeguckt wird, dann hat man ein ungefähres Konzept und dann kann auch der Hausarzt damit weiterarbeiten. Also das wäre, glaube ich, realistisches Ziel.
Idealerweise so, dass man auch als aus Walsrode, Wanne, Eickel oder Wein, Stefan, jetzt hat es mich hingerissen mit einer Alliteration, schnell so ein Zentrum erreichen könnte. Ja. Journalisten lieben Alliterationen. Herr Jahn, was würden Sie sich wünschen?
Also aus meinen Gesprächen heraus, die ich mit den Betroffenen hatte, würde ich sagen, auf Informationen wirklich basierend mehr Akzeptanz und Verständnis von der Gesellschaft, Akzeptanz und Gesellschaft von den Arbeitgebern, das ist auch ein großes Problem, nicht nur von den Ärzten, die auch zum Teil noch über Informationslücken, wir haben gesagt, dass, woher das kommt und dass das, denke ich, ganz normal ist, aber auch alles, was hinten dran hängt, von Familie bis, also auf gut Deutsch, dass dieses Krankheitsbild genauso akzeptiert wird wie Diabetes zum Beispiel. Und wenn wir das haben, dass man sagt, okay, dass wir das nebeneinander stehen haben, dann, und das in den Köpfen ankommt, dann haben wir ganz viel erreicht und dann ist auch einfach das Interesse an dieser Krankheit da. Und das wird sicherlich Forschung und Entwicklung und alles fördern. Mhm. Wenn alle Leute sagen, ja, es ist klar, wir mussten was gegen Diabetes entwickeln. Ja, es ist klar, wir müssen auch ganz dringend was gegen Long-Covid, auch wenn es 5 Krankheiten sind, entwickeln. Dann müssen wir eben 5 Sachen entwickeln.
Und MECFS als postinfektiöse Syndrome, wenn man den Blick nochmal weitet.
Aber ich bin Optimist. Wir haben das hingekriegt mit AIDS. Wir kriegen das auch mit diesen Sachen hin.
Ein schönes Schlusswort, auch wenn der Weg noch lang ist, der vor uns liegt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Dieter Jahn und Dr. Susanne Fröhlich. Vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Und vielen Dank für redaktionelle Unterstützung an Beke Schulmann und an unsere Producerin Sabine Korbmann. Die Links zu den Studien und zur erwähnten Podcast-Folge der Science Cops findet ihr wie immer in den Shownotes. Feedback, Fragen, Kritik gern an synapsen@ndr.de. In 2 Wochen gibt's eine neue reguläre Synapsen-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Hennig und hier folgt nun noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
Deutschlandfunk. Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
No one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.